Wie im richtigen Leben, so habe ich das überschrieben. Ich habe manchmal den Eindruck, es gibt für viele Christen so zwei richtige Dinge. Einmal der Alltag, das richtige Leben und ein andermal dann die fromme Ecke. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe den Eindruck, ihr seid sehr freundlich und locker und erlebt wahrscheinlich auch eine ganze Menge. Und wenn ich die Größe dieser Gemeinde hier sehe, das ist für mich immer ein Highlight, weil ich wirklich auch bei uns in Rheinland-Pfalz-Saarland, da haben wir ganz, ganz viele kleine Gemeinden. Die große Masse von ihnen hat keinen hauptamtlichen Pastor oder so etwas. Das ist auch mit der Grund, warum ich halt viele dann an Sonntagen aufsuche. Es war eine große Freude zu erleben, als ich angefragt wurde, dass dieser Sonntag hier, der dann schon sehr bald nach dem Gespräch war, dass dieser Sonntag ja ein Sonntag außerhalb unserer Region ist. Und das ist schön, das auch mal zu erleben. Vor 260 Jahren ungefähr, auf dem Platz vor der Sorbonne der Pariser Universität, wird ein kleines Büchlein, das darf noch da bleiben, wird ein kleines Büchlein verbrannt. Der Autor dieses Büchleins war ein gewisser François-Marie Arouet. Er ist vielleicht denen, die sich so mit Geschichte auskennen, besser bekannt als Voltaire. Ein französischer Philosoph, der meistgelesene Autor der Aufklärung und Wegbereiter der französischen Revolution. Das Buch war am 15. Juli des Jahres 1759 erschienen. Die kirchliche Zensur warf dem Autor vor, dass darin lauter ketzerische Aussagen seien, gottlose Behauptungen, schädliche Ansichten und Zersetzung der Moral. Da gab es zum Beispiel Worte, an denen dann kritisiert wurde. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das alles richtig mache. Ja, da heißt es dann zum Beispiel in diesem schon genannten Buch Prediger, es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen, und der Lebende nehme es zu Herzen. Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Und im gleichen Kapitel des Buches Prediger heißt es dann auch, in meinen Tagen voll Windhauch habe ich beides beobachtet. Es kommt vor, dass ein gesetzestreuer Mensch trotz seiner Gesetzestreue elend endet. Und es kommt vor, dass einer, der sich nicht um das Gesetz kümmert, trotz seines bösen Tuns ein langes Leben hat. Aus diesem Buch, was auch die christlichen Prediger meinten, aus diesem Buch war wohl vielleicht etwas übersehen worden. Die kirchliche Zensur meinte, das ist sehr böse. Das Buch beinhaltete thematisch zusammengestellte Auszüge aus einem anderen Buch, aus dem Buch Prediger, aus dem ich gerade auch gelesen habe. Der Prediger oder auch Kohelet, je nach Bibelausgabe, die man hat, heißt Versammler. Martin Luther hat es auch mit Prediger übersetzt. Jemand bezeichnete es mal als das Schmuddelkind unter den biblischen Büchern. Also wer mal das biblische Schmuddelkind lesen will, sollte dieses Buch Prediger aufschlagen. Da steht noch viel mehr drin, als was wir aus dem dritten Kapitel gehört haben, als das, was ich gerade gelesen habe. Und da kommt noch einiges. Da stehen eben Sachen drin, die nicht gleich so ganz fromm klingen. Die Frommen, wie gesagt, hatten das gar nicht gemerkt, dass das auch zu ihnen gehört. Dinge, die zu manchem Denken einfach nicht passen. Gut, das habe ich als junger Christ auch erlebt. Ich kam nicht aus frommen evangelikalen Hintergrund und so weiter. Ich wurde sogar vor meiner Konfirmation von einem evangelischen Pfarrer rausgeschmissen, weil ich mich kaputt gelacht hatte, weil da irgendeine andere Konfirmandin da irgendwelchen Blödsinn erzählt hat. Und dann hat er mich gefeuert. Und ich musste was Neues suchen. Also mein Hintergrund war etwas anderes, als man sich vorstellen kann. Gut, und dann habe ich mich damit doch mehr auseinandersetzen dürfen. Ich komme so aus der Zeit, Anfang der 70er Jahre. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an solche Bewegungen wie Jesus People oder so. So einer war ich dann geworden und hatte damit zu tun und habe dann eben auch ganz andere christliche Dinge kennengelernt. Und ich lernte auch damit zu leben, dass in den christlichen Kreisen, die waren dann nach einiger Zeit auch baptistisch, dass da doch eine ganze Reihe Dinge waren, die ein bisschen komisch auf mich jedenfalls mit meinem Hintergrund wirkten. Später hat mir zum Beispiel eine amerikanische Missionarin, die in Deutschland lebte, erzählt, dass sie von ihren Eltern gefördert wurde, um Missionsarbeit auf einer amerikanischen Insel durchzuführen. Und sie sagte, und dann wäre ich am Schluss wahrscheinlich gefeuert worden, weil die gemerkt haben, ich trage rote Stiefel. Und das ging überhaupt nicht. Ja, aber sie hat das irgendwie überlebt. Ich weiß nicht mehr genau wie. Sie hat mir das damals geschildert, aber es ist lange her. Oder ich lernte solche Sachen kennen, wie wenn ich in England war, auf einer großen christlichen Tagung, und wir waren da alle in irgendwelchen Buden untergebracht, und ich bekam dann mit, wie eine ganze Reihe Jugendliche unverschämterweise es wagte, am Sonntag Fußball zu spielen. Das ist in England offensichtlich zu dieser Zeit, als ich da war, ich war schon lange nicht mehr in England, aber das ist zu dieser Zeit ganz entsetzlich gewesen. Eine große, große Sünde, die die Jugendlichen da taten. Und manchmal habe ich mich gefragt, wo bin ich hier gelandet? Gut, das ist jetzt alles lange her, aber ich habe lange auch lernen müssen, dass nicht immer all das, was Einzelne meinen, erlebt zu haben, was Einzelne sagen, was vielleicht in manchen Kulturen drinsteckt, aber überhaupt nicht christlicher Hintergrund, sondern eben der dieser Kultur ist, da musste ich doch an vielem knacken. Heute bin ich Pastor IR. Da kann ich sagen, was ich will. Da kann ich auch machen, was ich will. Bei meinem Entpflichtungsgottesdienst hat mein guter Freund, Pastor Manfred Beutel, mir gesagt, du musst jetzt gar nichts mehr tun, aber du darfst das tun, was du gerne tun möchtest. Das praktiziere ich jetzt seit ungefähr 3 Jahren. Mal schauen, was daraus so wird. Außer einem bekannten Text aus dem 3. Kapitel des Buches Kohelet, das wir eben gehört haben, gehörte bis 2018 kein Abschnitt aus diesem Buch zu den Texten der evangelischen Predigtordnung. Also hatten die vielleicht auch da so ihr Problem mit. Der Text hat mich herausgefordert und ich möchte aus ihm lesen, jetzt aus dem 7. Kapitel des Buches Prediger. Da muss ich wieder klicken. Jawohl. Ja, das kommt hin. Sieh an die Werke Gottes, heißt es da. Denn wer kann das gerade machen, was er krümmt? Am guten Tag sei guter Dinge. Am bösen Tag bedenke, diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Das sind auch so Sätze, wo es vielleicht manchen kalt den Rücken runterläuft. Sei nicht allzu gerecht, nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Ich habe es noch nicht in meinem Büro an der Wand hängen, aber ich finde, es ist ein interessanter Satz. Dieser Text ist eigentlich nichts für Schwarz-Weiß-Denker. Er führt uns ein in die Grauzone, die das wahre Leben ist. Es spricht der Kohelet, der Versammler, wie man auch sagen kann. Kahal ist die Versammlung, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, gebraucht dafür oft das Wort Ekklesia, das Zusammenkommen der Gemeinde. Das Buch gibt wieder, was jemand in hohem Alter und mit großer Lebenserfahrung weitergibt. Er bezeichnet sich als König von Jerusalem. In vielen Bibelausgaben steht da über dem Buch der Prediger Salomo. Dieser Name kommt jedoch im Text des Buches nicht vor. Man kann sich also da so seine Gedanken machen. Der Versammler zeigt uns seine Ansicht in die Welt. Er will sich und uns nichts vormachen. Darum schildert er auch keine heile Welt. Denn die Welt ist ja nicht heil. Er schwindelt uns nichts vor, um uns zum rechten Glauben anzulocken. Er erzählt uns nicht, wie man mit ein paar kleinen Tricks glücklich und erfolgreich ist. Darum verstören seine Aussagen auch manche religiösen Schwärmer, die sich ihre eigene Welt bauen. Sie übersehen, dass diese Welt Unebenheiten hat, Verkrümmungen. Auch für die Glaubenden gibt es gute und böse Tage. Das weiß ich ganz genau seit dem, was ich vor nicht zu langen Jahren bei uns im Ahrtal ereignete, wo meine Frau mir noch sagte: Jürgen, ich glaube, wenn du aufhörst, dann ist es nicht so, dass das ein normales Aufhören für die Arbeit eines Pastors ist. Sie hat recht gehabt. Jetzt muss ich auf mein Blatt gucken, wo bin ich denn? Ja. Der Kohelet lädt ein, den Tag zu nutzen, wenn er sagt, am guten Tage sei guter Dinge. Es ist also nicht pessimistisch, sondern realistisch. Ein guter Tag ist ein Geschenk. Nimm es an. Alles hat seine Zeit. In Prediger 3, aus dem wir eben gehört haben, lesen wir, alles hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit. Tanzen hat seine Zeit. Ja, ich komme noch aus einer frommen Generation, in der das Wort wahrscheinlich auch gestrichen worden wäre. Steine wegwerfen hat seine Zeit. Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit. Aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit. Wegwerfen hat seine Zeit. Und weil alles seine Zeit hat, werden wir aufgefordert, sie zu nutzen. Carpe diem, nutze den Tag, hat das der Dichter Horaz Jahrhunderte später, 23 vor Christus, immer noch in lateinischer Sprache formuliert. In Prediger 3 lesen wir auch: Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in sein Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Der Prediger ist kein Feind guten Lebens. Er ist kein verbitterter Pessimist. Aber er baut sich auch nicht seine religiöse Traumwelt. Er spricht zum Beispiel auch von einer fehlenden Gerechtigkeit. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Das ist das richtige Leben, nicht unser Wunschtraum. Kohelet greift hier eine Haltung an, die es heute noch gibt. Es gibt Christen, die glauben, dass richtiges Handeln immer Wohlergehen zur Folge hat. Wer sich an Gottes Gebote hält, dem geht es immer gut, meinen sie. Aber das Leben ist anders. Wer glaubt und andere glauben machen möchte, man würde für Glauben immer belohnt und für Zweifel und Unglauben immer bestraft, der glaubt und lehrt falsch. Gott ist nicht berechenbar. Er entrückt uns auch nicht aus den Realitäten in dieser Welt. In dem empfehlenswerten alttestamentlichen Buch Hiob, sollte man unbedingt lesen, wird das ausführlich diskutiert. Lass dich nicht hineinlegen von gewieften Verkündigern, die dir eine heile Welt versprechen, die noch heiler wird, wenn deine Spenden an sie fließen. Trau dich zu sagen, wie es dir wirklich geht. Trau dich auszusprechen, wenn du Gott nicht verstehst. Ein Kollege im Ahrtal von einer anderen Fraktion, römisch-katholisch, der stand dann nach der Flut bei uns in der Zeitung, in der Bild-Zeitung, dummerweise. Und die haben ihn interviewt und er hat dabei, und sie haben ihn gefragt, was er denn, wie er denn jetzt mit Gott spricht oder so. Und er hat gesagt, ich kann im Moment nicht mit Gott sprechen. Und die Bild-Zeitung hat daraus natürlich irgendwas Unmögliches gemacht. Er sagt das immer noch. Wir hatten letztes Jahr eine große Versammlung im Ahrtal, wo dann auch in unserer Region tätig wurde, der neue Ministerpräsident. Und da hat er Ähnliches gesagt. Aber inzwischen wissen wir alle, was er damit meint. Dass er gemeint hat, ja, es gibt Dinge, da finde ich einfach keine Worte. Mir geht das genauso. Ich war jetzt nicht in der Bild-Zeitung, da will ich bitte auch gar nicht rein. Ich hoffe, ich tue jetzt niemandem was Böses, wenn ich das sage. Ich habe auch gelernt, es gibt Situationen, es gibt Dinge im Leben, da findet man einfach keine Worte mehr. Und genau das war bei uns der Fall. Keine Worte mehr finden. Das können wir nicht mehr. Aber ich habe gelernt, dass hinter allem, wofür wir keine Worte finden, doch noch Gottes Hand steht. Wie sollen wir die Feststellungen des Kohelet verstehen? Vom 21. bis 26. Mai 1942 war der christliche Märtyrer Dietrich Bonhoeffer in Zürich in der Schweiz bei einem Buchverleger namens Otto Salomon, der Bonhoeffers Beziehung zum Christian Kaiser Verlag eröffnet hatte, in dem ja auch Literatur von Bonhoeffer erschienen ist und noch erhältlich ist. Der Verlag brachte Bücher von Vertretern der bekennenden Kirche heraus und wurde 1943 von den Nationalsozialisten geschlossen. Es war mitten im Krieg. In das Gästebuch bei Otto Salomon schrieb Bonhoeffer: In einer Zeit der großen Entscheidungen, Mai 1942, Prediger Salomonis 7,15, also er hat auch da den Salomon genannt. Für Bonhoeffer war dieser Vers ein bedeutender Vers. Kann keiner was für, ich habe das hier anders markiert bei mir. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eigenen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Wohl eine Aufforderung, das Richtige zu tun. In der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift wird der Vers übersetzt: In meinen Tagen voll Windhauch habe ich beides beobachtet. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat hier übersetzt: Allerhand habe ich gesehen in meinen Dunsttagen. Bonhoeffer wägte dieses Leben ab. Eigentlich ist es nur ein Windhauch. Er entschied sich für den Widerstand gegen Adolf Hitler. Er wollte verhindern, dass das Morden weitergeht. Das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 misslang. Wie viele andere Widerstandskämpfer wurde Bonhoeffer hingerichtet. Seine letzten Worte an seine Mitgefangenen waren: Das ist das Ende. Für mich aber der Beginn des Lebens. Für dieses Leben, was nun für ihn begann, lebte er. Das bedeutet aber nicht, dass er nur auf das Jenseits hin orientiert war. Nein, er sah sich als verantwortlich für das, was er lebte. In seinem Buch Widerstand und Ergebung sollte man auch lesen, dass Briefe aus seiner Haftzeit beinhaltet ist zu lesen. Das war, glaube ich, das, was, ja. Die christliche Auferstehungshoffnung unterscheidet sich von der mythologischen darin, dass sie die Menschen in ganz neuer Weise an sein Leben auf der Erde verweist. Der Christ hat nicht aus den irdischen Aufgaben und Schwierigkeiten immer noch eine letzte Ausflucht ins Ewige, sondern er muss das irdische Leben wie Christus ganz auskosten. Und nur indem er das tut, ist der Gekreuzigte und Auferstandene bei ihm. Und ist er mit Christus gekreuzigt und auferstanden. Das Diesseits darf nicht vorzeitig aufgehoben werden. Das Wissen, dass nicht alles Gute belohnt wird, muss nicht daran hindern, das Gute und Richtige zu tun. Eher ist es ja so, dass unsere Welt daran krankt, dass viele meinen, es müsse immer etwas für sie dabei herauskommen. Was wäre, wenn Jesus auch so gedacht hätte? Und das führt uns wieder zu den Worten des Kohelet, des Predigers. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde rechnest. Ach, das ist das. Ah ja, danke. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Ja, sollen wir denn das verstehen? Sich immer so durchschlängeln? In einer französischen Bibelübersetzung wird der Anfang dieses Verses übersetzt. Da heißt es: Ne sois pas juste à l'excès, sei nicht gerecht bis zum Exzess. Diese Übersetzung kommt der Sache vielleicht am nächsten. Da spricht der Prediger. Ich würde mal sagen, der Prediger spricht hier eine Überdosierung an. Sei nicht bis zum Exzess gerecht. Menschen, die sich bis zum Exzess für Gott einsetzen, haben oft berechtigte, wichtige Ziele und Werte. Bibeltreue, soziale Gerechtigkeit. Da kann es schnell passieren, dass alles andere nicht mehr wahrgenommen wird. Manchmal auch die Menschen, die einem besonders nahe sein sollten. Und oft meinen sie, dass alles klar und eindeutig sei. Schwarz-Weiß, Freund-Feind. Die eigene Überzeugung, das eigene Gottesbild verdrängt die Wahrheit. Ich erinnere mich noch daran, ganz lang ist es her, wie ich auf dem Rhein mit einem Boot fuhr. Ich glaube, das war eine Veranstaltung des Gemeindejugendwerks. Das muss so meine fromme Anfangszeit gewesen sein. Und da hatte ich eine kleine Diskussion mit jemandem, wo es um die Frage ging, ist Jesus wirklich übers Wasser gelaufen oder irgend so etwas. Und er meinte, als ich sagte, ja, ich habe auch von indischen Gurus gehört, die auch übers Wasser liefen und so weiter. Und da sagte er, nein, nur Jesus konnte übers Wasser laufen. Und dann hörte ich auch, Jesus heilt alle Krankheit, es sei denn, der Kranke glaubt nicht und so weiter. Und da dachte ich, naja, also vielleicht ist das doch ein Thema, über das man noch etwas ausführlicher sprechen kann. Probleme und Schwierigkeiten werden verdrängt. Bis hin zu solchen Sätzen, wo ja nun unser Bund eigentlich sehr viel Positives an Hilfe gegeben hat. Missbrauch gibt es bei uns nicht. Wir alle wissen, das stimmt auch hier nicht. Ich meine damit nicht diese Gemeinde, sondern ich meine uns Baptisten. Das richtige Leben aber ist aber immer klar und eindeutig. Manchmal müssen wir uns entscheiden, auch zwischen zwei Wegen, die beide problematisch sind. Mir geht es jedenfalls so. Wir müssen abwägen, was wichtiger ist und sind uns manchmal nicht sicher. Wie viel Zeit verbringen wir mit der Familie? Wie viel mit Arbeit? Wie viel für die Gemeinde und mit Gott? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Und wann ist Gott dran? Und da sagt uns der kluge Prediger, mach dich nicht kaputt. Aus Gutem kann auch Schlechtes werden, wenn man es übertreibt. Gemeint sind hier nicht die Faulpelze, die manchmal schuld daran sind, dass gutmeinende Menschen ihre Grenzen überschreiten. Wir werden zurückgeführt zu unserer Begrenztheit. Ja, wir werden auch aufgefordert, keine Dummköpfe zu sein und leben, als gäbe es Gott nicht. Aber das heißt auch, dass wir uns von Gott beschenken lassen dürfen. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. An wen richten sich diese Worte? Gerade wurde da doch noch gesagt, dass der Gerechte in seiner Gerechtigkeit zugrunde gehen kann und der Gottlose lange leben kann. Wird das jetzt umgedreht? Sagt es dem Gerechten, wenn du dich selbst zugrunde richtest, weil du keine Grenzen wahrnimmst und meinst, ohne dich käme Gott nicht zurecht, dann verhältst du dich wie ein Gottloser, wie ein Tor? Meinst du, Gott käme nicht zurecht, wenn du fehlst? Meinst du, Gott käme nicht klar damit, dass du das Leben, das er dir geschenkt hat, genießt? Vielleicht. Vielleicht sagt er aber auch dem wirklich Gottlosen, übertreibe es doch nicht einfach mit deiner Gottlosigkeit. Lass dich doch mal auf Gott ein. Du könntest eine Überraschung erleben. Hör auf, dich nur für dich und deine Ziele einzusetzen. Setz dich für Gott ein. Lerne seine Werte und Ziele kennen. Dein Leben wird dadurch vielleicht nicht leichter, aber bestimmt ehrlicher, authentischer und sinnvoller. Und so heißt es ja am Ende eines Teiles aus dem Buch Prediger, es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Vor Gott Ehrfurcht haben, das kann sich nicht in verbissenem Verzicht auf alle Geschenke Gottes, in asketischer Verleugnung jeden Lebensgenusses, in permanent verbitterter Lebenshaltung ausdrücken. Wie sagte doch der Kohelet im 3. Kapitel, da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Eine Beziehung zu Gott leben, ein gläubiger Mensch sein und mit Gottes Hilfe mit den Realitäten dieser Welt zu leben, das ist authentisches Leben. Das ist Redlichkeit. Gott stellt uns mitten in diese Welt. Er ist bei uns. Wir dürfen ehrlich sein. Wir müssen ihm, uns und anderen nichts vormachen. Wir dürfen klagen, wir dürfen uns freuen. Wir dürfen Unrecht beim Namen nennen. Ja, wir müssen es sogar. Und eintreten für Gerechtigkeit. Da heißt es im Prediger 7, sieh an die Werke Gottes. Denn wer kann das gerade machen, was er krümmt? Am guten Tag sei guter Dinge. Und am bösen Tag bedenke, diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Noch einmal hören wir das. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. In seinem vielleicht nicht allen bekannten, aber guten Buch Manifest des freien Urchristentums an das deutsche Volk hat Julius Köbner, einer der baptistischen Vätergestalten, geschrieben, Redlichkeit, das ist's, was wir wünschen und wollen. Ich weiß nicht, ob da auch noch was kommt. Nee. Doch, jawohl. Das ist, was wir wünschen und wollen. Man sei redlich in seinen Urteilen über Bibel und Christentum. Und man sei redlich in dem Bekenntnis seiner Herzensüberzeugung. Man sei redlich in dem Bekenntnis seiner Herzensüberzeugung. Das muss ich mir immer wieder nicht auf die Stirn schreiben, das machen andere. Aber ich glaube, das ist etwas, was man im Hirn haben sollte. Sei redlich mit dem Bekenntnis deiner Herzensüberzeugung. Das heißt auch, sieh auch das, nimm auch das wahr, was du vielleicht gar nicht so magst, auch an dir. Sei redlich, sei ehrlich. Auch Christen haben manchmal Tage, manchmal Begegnungen, wo sie ehrlich lernen sollten. Köbner fordert uns dazu auf. Ich erinnere mich darum, ich habe ihn natürlich nicht kennengelernt, das war ja viel früher, aber ich erinnere mich so an das, was ich von ihm gelesen habe. Unsere Väter hatten manchmal sehr, sehr gute und hilfreiche Gedanken, die wir nicht einfach beiseite schieben sollten. Lasst uns das wahrnehmen, was wirklich zu unserem Leben mit dazugehört. Lasst uns erleben, wie Christsein im richtigen Leben gestaltet werden kann. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich wirklich ehrlich bin, wenn ich mit Menschen über Dinge rede, von denen ich weiß, das ist auch nicht in Ordnung, dann müsste etwas geändert werden. Dann erlebe ich auch manchmal den Zugang bei Menschen, die mit christlichem Glauben nicht so viel zu tun haben, die andere Dinge kennen. Und das ist auch etwas, was ich lernen durfte, was gut ist. Ich bin sehr dankbar für die Zeit in meiner Gemeinde, zu der wir immer noch gehören in Remagen, aber sonntags ist der Pastor meistens irgendwo anders. Aber ich bin auch dankbar für das Drittel an Gemeindegliedern, das wir in der Mitte des letzten Jahrzehnts hatten, wenn etwa ein Drittel aus der Gemeinde aus dem Iran stammte oder auch aus Aserbaidschan und wir mit diesen Menschen sprechen konnten, ich mit ihnen über christlichen Glauben sprechen konnte, von dem manche noch nie gehört haben. Viele von ihnen sind umgezogen, sind jetzt woanders. Aber einer von ihnen, der Professor an der Universität in Teheran war und dann bei einem, ich glaube, das war ein Golfwettkampf, der hier in Deutschland stattfinden wollte, seinen ganzen Krempel gepackt hat, alles, was er an Broschüren und sonst etwas hatte, und ist mitgeflogen und kam dann bei uns ins Ahrtal und wollte in Deutschland bleiben, was auch der Fall ist. Er ist seit vielen Jahren bei uns. Er hat auch miterlebt, wie schrecklich es ist, dass er in den letzten Tagen, in den letzten Wochen mit seinen Eltern nicht mehr telefonieren konnte. Keine Möglichkeit vom Iran nach Deutschland oder umgekehrt. Irgendwann hat es dann doch mal geklappt, wo er uns dann sagte, jetzt habe ich mit meiner Mutter sprechen dürfen. Auch solche Menschen machen viel durch. Betet für sie. Es wurde ja schon angesprochen, es wurde schon für sie gebetet, das ist sehr gut. Aber gerade das, dass eben auch Menschen das furchtbarste Leid in ihrem eigenen Land erleben können. Ich habe Zahlen gelesen, wo ich gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und da stand, in den letzten Tagen wurden 500.000 Menschen erschossen und so etwas. Ich weiß nicht, wie diese Zahlen stimmen. Ich war ja nicht dabei. Ich kann auch keinen fragen, weil man sie ja nicht erreicht. Aber ich weiß, wie furchtbar das sein kann, was Menschen in anderen Ländern erleben. Und es ist für mich eine Herausforderung, mit ihnen zu reden, auf sie zu hören und zu merken, es gibt andere, denen geht es viel, viel schlechter als vielen von uns. Aber Gott ist da und sie können sich freuen über seine Gegenwart. Und ich wünsche uns, dass wir Christen werden und bleiben, die um Gottes Gegenwart wissen, die auch da hingehen und hören, wo es darum geht, über ihn zu sprechen, ehrlich zu sprechen, auch zu verstehen. Nein, nicht alles, was wir hingekriegt haben, ist richtig. Aber Gottes Gegenwart, die ist da. Amen.
Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, du siehst, dass wir oft uns die Frage stellen, warum das so ist, dass gottlose und böse Menschen ein langes Leben haben, obwohl sie sich jeden Tag gegen alles richten, was dir wichtig und wertvoll ist. Ob das in der Politik ist, vielleicht in unserem Bekanntenkreis, in der Arbeit. Und dass Menschen, denen du wichtig bist, die mit dir unterwegs sind, die nach deinen Überzeugungen leben, dass sie oft ein schweres Leben haben, dass es uns manchmal selber so geht, dass wir kämpfen müssen. Aber Herr, ich danke dir, dass du gesagt hast, das ist Teil des Lebens. Ich danke dir, dass wir heute viel Klarheit bekommen haben, wie das Leben aussehen kann und aussieht, dass wir nicht an Träumereien festhalten müssen, sondern dass wir wissen, dass du auch in schwierigen Zeiten da bist, dass wir uns auch in schwierigen Zeiten freuen dürfen, weil du Großes tust und weil du uns auch die guten Dinge schenkst. Herr, schenk du, dass wir das, was wir heute gehört haben, mitnehmen können diese Woche. Schenk du, dass wir auch mal im Buch Prediger nachlesen, weil du auch uns dort ansprechen möchtest. Herr, ich danke dir für das, was heute gesagt wurde. Ich danke dir für die Klarheit, die du schenkst, für die Redlichkeit, für die Ehrlichkeit, dass du kein Gott bist, der uns den Himmel auf Erden hinmalt, sondern dass du uns viel Schönes gibst, aber dass du auch schwierige Zeiten gibst und dass sie dazugehören. Herr, ich danke dir, dass du auch da und genau in diesen Zeiten bei uns bist, dass du uns Vorbilder gegeben hast für Bonhoeffer, die in diesen ganz schwierigen Zeiten an dir festgehalten haben und mit dir gelebt haben, so lass es uns auch tun. Ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir, dass du da bist und auch mit uns in die Woche gehst. Amen.